Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Hallo ihr Lieben, wenn wir von erneuerbaren Energien sprechen oder Nachhaltigkeit, dann reden wir oft über Politik, über Förderungen, Regulierungen, Steuern, über NGOs, Aktivismus und alles davon ist essentiell. Ohne all das ist Klimaneutralität nicht möglich. Aber genauso wenig ist es möglich, diesen Wandel ohne die Wirtschaft, ohne Investitionen, Unternehmen, ohne Firmen, die mit Erneuerbaren auch Profite machen, ohne all das ist es ebenso wenig möglich, die Klimawende zu schaffen. Und darum habe ich mir für diese Folge Martin Rothbart eingeladen. Er ist Energieexperte bei AVL List, einem Konzern mit 2 Milliarden Euro Umsatz und über 12.000 MitarbeiterInnen, die hauptsächlich Zulieferer für die Automobilindustrie sind. Martin erzählt uns aus erster Hand, was sich am Energiemarkt tut. Stellt sich und die AVL List dann auch gleich noch selber vor. Das Ganze fand auf Einladung der Klima- und Modellregion Gradquadrat, also von Gradkorn und Gradweinstraß-Engel, gleich bei Graz statt und war der Auftakt einer Veranstaltungsreihe zur Klimakommunikation. Zur Offenlegung, die Chemregion Gradquadrat hat mich und Sonne und Stahl eingeladen und auch bezahlt, damit ich vor Ort einen Podcast aufnehme, aber die Auswahl des Gastes, des Themas und alle Fragen, die im Gespräch vorkommen, die habe ich zu 100% selbst ausgesucht, nicht abgestimmt und die journalistische Unabhängigkeit ist und war immer gewahrt. Dafür garantiere ich. So, und jetzt zur heutigen Folge. Lieber Martin, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ja, hallo Andreas, ich bin der Martin Rothbart. Ich bin 46 Jahre alt, verheiratet, 2 Kinder und beruflich bin ich bei der AVL in Graz, Österreich angestellt.
Was ist die AVL, was macht sie so?
Die AVL ist streng genommen ein Zulieferer und stark in der Entwicklung angesetzt, also sehr, sehr vorne im Prozess und hilft Unternehmen, Zulieferern, Automobilherstellern vor allem und darüber hinaus ihre Produkte zu entwickeln. Das sind Fahrzeuge, das sind Fahrzeugteile, sowas wie Batterien, Elektromotoren, Brennstoffzellen, um die dann zur Serienreife zu bringen. Was heißt Serienreife? Wir helfen entwickeln, dass die dann das in großen Stückzahlen produzieren können.
Und dein Job dort, du beschäftigst dich ja viel mit dem Energiebereich, was sich da so tut. Warum zahlen die dir da Geld, dass du dich damit beschäftigst?
Genau. Ich darf mich mit den Themen rund um Energie, um das Energiesystem befassen und mit dem Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit von Produkten im Lebenszyklus. Und das ist super wichtig, weil wir ja im Moment in einer Energiewende, in einer Transformation uns befinden und daher auch eine große Unsicherheit entsteht. Also, und diese Unsicherheit, dabei wollen wir unseren Kunden helfen oder versuchen wir unseren Kunden zu helfen mit Studien, Analysen und Entwicklungsprojekten, um da einfach weiter in die Zukunft zu schauen, um hier eine Planungssicherheit auch hinzubekommen. Und auf der Nachhaltigkeitsseite ist einfach das große Thema, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren von den Produkten, von den Unternehmen. Bei uns ist es eben, der Fokus liegt auf den Produkten.
Martin, warum ich gerne mit dir reden wollte, ist, nur mit Idealismus und Aktivismus alleine, den braucht es unbedingt, aber nur wir Idealisten alleine schaffen die Energiewende nicht. Das schaffen wir erst, wenn große Unternehmen einen Anreiz haben, dass die damit Geld verdienen, investieren. Es braucht Tausende, Milliarden an Investitionen. Es passiert extrem viel. Du hast sehr gut im Blick, was sich da am Markt tut. Und da möchte ich mit dir heute mal so eine kleine Insider-Tour machen, wo wir denn stehen bei der Energiewende. Und das ist so ein bisschen ein schon ausgelutschtes Wort, aber eigentlich, glaube ich, ist es so eine der zentralen Fragen unserer Generation. Wenn wir uns vielleicht irgendwann in der Pension in den Spiegel blicken oder mit unseren Enkelkindern reden, wie haben wir das denn hinbekommen, so von Kohle, Öl und Gas wegzukommen hin zu Wind, Wasser, Sonne und Co. Passt. Es hat sich ja in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Also man liest immer wieder davon, Solarenergie ist zur billigsten Energiequelle der Welt geworden. Kannst du uns da mal kurz durchführen, was ist da passiert?
Also grundsätzlich ist es immer so, dass wenn du was Neues machst, eine neue Technologie einsetzt, dann ist sie am Anfang relativ klein und wird auch in kleinen Stückzahlen produziert. Das heißt, sie ist teuer. Und irgendwann kommt dann hoffentlich bei der Technologie so eine Art Umschwung oder im Neudeutschen Tipping Point, wo du dann wirklich in die Masse kommst und dann auch massiv die Stückzahlen nach oben, die verkauften, und die Preise nach unten gehen. Ja. Und bei Solar sind wir auf jeden Fall schon auf diesem Weg. Auch natürlich durch Produktionen aus Asien und auch, dass das einfach weltweit eingesetzt wird und dass die Technologie auch jetzt mittlerweile so ausgereift ist, dass es großflächig eingesetzt werden kann. Erneuerbare Energie oder setzen wir schon sehr, sehr lange ein. Wir in Österreich haben wir möchte man sagen, jahrzehntelange oder teilweise jahrhundertelange Tradition, was Wasserkraft betrifft. Eine der ältesten Formen von erneuerbarer Energie. Und das wird eben jetzt schrittweise oder immer stärker ergänzt durch PV, also durch Sonnenkraft und die Nutzung von Sonnenkraft oder auch durch Wind. Mhm. Was ich bei allen diesen Themen habe, jetzt gegenüber den bestehenden Fossilen, ist das Thema, dass ich sie nicht immer verfügbar habe. Und das ist jetzt neben dem Ausbau, das heißt, dass ich immer mehr von den Solaranlagen oder von den Windkraftanlagen baue und wohin stelle, ist das eins der größten Probleme, dass ich es nicht immer zur Verfügung habe. Mhm. Weil bei einem Gaskraftwerk, Kohlekraftwerk, auch bei einem Nuklearkraftwerk schalte ich einfach ein, das Ding läuft, und ich kann den Bedarf an Strom einfach decken. Mhm. Und das funktioniert bei den Erneuerbaren einfach nicht so toll.
Kommen wir dann auch noch gleich dazu. Bleiben wir noch kurz bei der Solarenergie. Wenn man daran denkt, in Österreich denken wir ja meistens so eine kleine PV-Anlage an einem Dach. Mhm. Wenn man sich anschaut, was da aber international an Projekte hochgefahren werden, in den USA, in Texas, dem noch immer wichtigen Ölstaat, aber wo riesige Solarprojekte gebaut werden, in Indien, in China und Co., da redet man dann ja quasi von industriellen, riesigen Solarfarmen.
Genau. Ich möchte ja mit meinen Projekten, ob das jetzt Solar, also in dem Fall jetzt Solar ist, möchte ich ja dorthin gehen, wo ich viel Sonne habe. Das heißt, viele Sonnenstunden am Tag, im Jahr, oder eben auch eine hohe Intensität. Das heißt, ich gehe nach Texas, ich gehe nach Nordafrika, ich gehe nach Australien, um einfach in Regionen und Länder, wo ich viele Sonnenstunden habe und eine starke Intensität, weil ich dann dafür für meinen Invest, für meine aufgestellte Solaranlage oder mein Solarfeld einfach möglichst günstig dann meinen Strom, meine Kilowattstunde produzieren kann. Ja.
Mhm. Weil jetzt, wenn man sich dann die Preise anschaut, wo zu denen teilweise auch im arabischen Raum Solarenergie produziert werden kann, ist das ja unschlagbar günstig. Da gibt es ja nichts anderes, was man hinstellen könnte, ob jetzt Atomkraftwerke, Kohlekraftwerk, was auch immer, was zu so einem günstigen Preis Energie produzieren könnte. Jetzt könnte man ja sagen, warum ist dann die Energiewende noch nicht gelöst, wenn Solarenergie schon die billigste Stromquelle ist.
Wenn ich jetzt diese Solarfelder dort in diesen Regionen baue und günstigen Strom habe, habe ich noch das Thema, das zu den Verbrauchern zu bringen, weil wir mit teilweise USA, aber vor allem Europa, Indien, Japan, China eine negative Energiebilanz haben. Was heißt das? Dass diese Länder und Regionen mehr Energie, unter anderem Strom, brauchen und den auch jetzt importieren, als sie selbst herstellen können, selbst produzieren können. Das heißt, ich muss es jetzt irgendwie hinbekommen, dass ich den Solarstrom, den ich in Nordafrika oder im Mittleren Osten produziere, nicht nur dort einsetze, sondern eigentlich in dem Fall nach Europa bringe. Oder wenn ich die Solaranlage in Australien aufstelle, dann muss ich sehen, wie ich diesen Solarstrom möglichst vielleicht nach Japan bekomme oder zumindest nach Indonesien. Ja.
Was gibt es da für Möglichkeiten?
Es gibt verschiedene Projekte, die zumindest in Planung sind, hier dicke, fette Stromleitungen zu legen. Also es gibt hier ein geplantes Projekt, wo ich Solarfelder in Marokko baue und dann im Meer Hochvolt-Leitungen verlege und dann Strom nach Großbritannien liefere. Das ist ein Projekt.
Das wird gebaut oder das ist eine Idee?
Es ist in Planung. Also es gibt, ich versuche immer so halbjährlich mal auf deren Webpage zu schauen. Sie sind noch in Planung. Ich meine, bis Ende der 2020er Jahre oder Anfang 2030er Jahre soll diese Leitung stehen. Warum über das Meer? Weil ich da niemanden fragen muss, darf ich meine Stromleitung durch deinen Garten legen. Ne? Und genau, aber im Moment sind die noch in Planung, diese weiten Strecken. Weil es natürlich eine große Investition ist und ein recht großer Aufwand, aber das Projekt verspricht, dass dadurch noch immer, auch mit dem Invest der Übertragung nach Großbritannien, es dort zu einem günstigen Preis pro Kilowattstunde angeboten werden kann.
Also ist eine Möglichkeit, dicke Stromleitungen. Genau. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
Ja, sonst gibt es noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich wandle um. Das heißt, ich nehme den Strom und wandels in Moleküle um. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, muss ich auch tun, ist so ein bisschen mein Job. Aber was kann ich machen? Ich kann mit dem Strom zum Beispiel Wasserstoff erzeugen und dann diesen Wasserstoff mit dem Schiff oder von Nordafrika nach Europa würde es auch tun mit Pipelines nach Europa bringen. Ja. Dann habe ich hier Moleküle und dann muss ich mir überlegen, was mache ich mit dem Wasserstoff? Verwende ich ihn direkt für Industrie, Mobilität und Co. oder verwende den wieder und ich könnte ihn auch wieder verfeuern und dann wieder Strom draus machen.
Und das ist dann, wenn du sagst, man macht Moleküle draus, das ist dann ein Gas?
Genau, das ist dann ein Gas. Und für den Transport kann ich dann den Wasserstoff Molekülen beibringen, dass sie ganz eng zusammenrücken, also komprimieren technisch, oder ich kühle den Wasserstoff ab, verflüssige ihn und transportiere ihn dann flüssig bis wo immer ich ihn hinhaben möchte.
Und da ist halt das Problem, je mehr man damit tun muss mit dem Solarstrom, desto stärker verliert man die Kostenvorteile, die man hat.
Ich verliere Kostenvorteile, weil ich einen Aufwand habe und bei jeder Umwandlung brauche ich Energie. Das heißt, von meinen ursprünglichen 100% Solarstrom verliere ich bei jeder Umwandlung ein bisschen was. Und ein bisschen was hängt von meinem System ab, hängt von meiner Technologie ab, aber so die Faustregel ist rund um 30%. Verliere ich dann schon mal bei der Umwandlung von dem Solarstrom in den Wasserstoff.
Okay, also aus dem Wasserstoff, den könnte man entweder direkt in einem Gaskraftwerk verheizen, dafür ist ein bisschen teuer, aber vielleicht irgendwann so für die Spitzen. Ich könnte ihn wieder umwandeln in was anderes. Ich kann ihn in der Industrie verwenden, in der Hochtemperatur. Ich kann daraus aber auch dann wieder andere Treibstoffe machen, E-Fuels für Schiffe zum Beispiel oder für Flugzeuge.
Genau, genau. Der Schritt 1 ist von Strom auf Wasserstoff, das ist Schritt 1 in der Umwandlung, und Schritt 2 dann in der Umwandlung ist, ich mache E-Fuels draus und setze sie ein von PKW bis Schiff, wo es gerade brauchen kann und wo es vor allem am dringendsten notwendig ist. Weil vielleicht kommen wir ja noch in der Diskussion dazu, egal welchen Teil wir jetzt da besprechen von dieser Energiewende hier, ob der Solarstrom, ob der daraus produzierte Wasserstoff oder das E-Fuel, das ich aus dem Wasserstoff mache, alles habe ich im Moment und auch für eine weitere Zeit in sehr knappen Mengen zur Verfügung. Das heißt, ich muss mit allen diesen erneuerbaren Energieträgern, wie es im Fachbegriff heißt, muss ich sparsam umgehen. Das heißt, ich muss mir sehr, sehr genau überlegen, für was setze ich das ein? Wo brauche ich das am dringendsten? Und wo kann ich nicht eine andere Lösung finden auf dem Weg zur Nachhaltigkeit oder auf dem Weg zur Klimaneutralität?
Also Beispiel im Autoverkehr, also bei dem PKW ist es relativ einfach, da eine Batterie reinzugeben. Bei einem Flieger wäre die Batterie so schwer und so groß, dass das auf absehbare Zeit für weite Flüge nicht funktionieren wird.
Genau, genau darum geht's. Wo ich keine anderen Lösungen habe, sollte ich es einsetzen, zum Beispiel beim Flugverkehr. Was natürlich ein Thema ist, wenn wir jetzt beim PKW bleiben, dass wir, das sagen einige Prognosen oder sehr viele Prognosen, dass wir auch sehr, sehr lange noch eine bestehende Flotte von PKW haben, die einfach Verbrenner haben. Ja? Da geht es jetzt gar nicht darum, ob wir beide uns jetzt als nächstes Auto, jetzt ein Elektroauto oder ein Auto mit Verbrenner zulegen, sondern es geht darum, dass diese PKWs, die jetzt draußen rumfahren, verdammt lange brauchen, bis die wieder erneuert werden. Ja? Mhm. Und aus verschiedenen Faktoren, von aktueller Wirtschaftslage bis vielleicht auch Sparsamkeit der Nutzer, ist es im Moment gerade so, dass sich diese Zeit sogar verlängert. Man spricht hier von der Behaltedauer. Und diese Behaltedauer, das heißt, wie lange jemand ein Auto behält, wird größer. Also das war mal in den, ich sag mal so, Österreich, Deutschland, im mitteleuropäischen Raum, war es mal 8, 9, jetzt sind wir mittlerweile bei 10 Jahren. Und auch in anderen Ländern, also im Osten von Europa, ist das natürlich noch wesentlich höher. Aber überall steigt diese Behaltedauer. Und das ist natürlich am Ende des Tages ein Thema für eine Erneuerung und vielleicht auch für den Wunsch, hier alternative Antriebe reinzubekommen, ne? Wirklich in die Masse zu bekommen. Ne? Weil wir haben im Moment, ich habe jetzt nochmal nachgesehen, die Statistik Österreich sagt, wir haben im Moment irgendwo in der Größenordnung 60, also 6 und 0, 60 Wasserstoff-PKWs in Österreich, ja? In ganz Österreich. Ja? Das ist jetzt isoliert betrachtet noch keine Energiewende, ja? Also an dieser Stelle.
Mhm. Ja, aber wir haben schon deutlich mehr E-Autos.
Wir haben mehr E-Autos, völlig richtig. Ja. Da sind wir ein bisschen über 100.000. Jetzt müsst ihr in meinem Schummelzettel nachsehen, wie viel es genau sind, aber irgendwo in der Größenordnung haben wir Elektroautos. Aber trotzdem, es fahren in Österreich 5 Millionen PKW so rundum durch die Gegend. Das ist noch immer ein geringer Teil. Ne?
Aber wenn wir jetzt uns vorstellen, okay, jemand hat vor 3 Jahren einen Verbrenner gekauft, was einfach günstiger ist oder noch nicht die Modelle gab, jetzt für die Familie oder kleine Autos im E-Mobilitätsbereich, oder man konnte sich einfach die Investition nicht leisten, weil sie am Beginn immer teurer sind. Also jemand hat sich so ein Auto gekauft, einen Verbrenner, und fährt dann im Schnitt, sagen wir, 15 Jahre, manche Leute dann auch länger damit, vielleicht nicht selber, aber man verkauft ihn dann gebraucht und er ist auf der Straße. Auch aus Sparsamkeitsgründen kauft man nicht alle 3 Jahre ein neues Auto, also die wenigsten von uns. Aber trotzdem ist es ja so, Sprit kostet jetzt 1,60, 1,70 den Liter. Wenn man dann irgendwann mit Wasserstoff oder mit noch einen Schritt weiter E-Fuels das betanken möchte, dann wird das ja immer, weil es eben relativ wenig davon gibt, weil es in der Produktion teuer ist und weil es andere gibt wie den Flugverkehr oder Schiffsverkehr, vielleicht auch große LKWs, die alle den wollen, ist der einfach relativ teuer. Und dann spare ich mir vielleicht, weil ich nicht umsteige, aber dann, also ich habe den Verbrenner noch, ich kaufe mir noch kein E-Auto, bin sparsam, aber dann zahle ich 5 Euro an der Tankstelle für das E-Fuel, oder? Also ist das nicht irgendwie immer, wird das nicht immer rein ökonomisch sehr schwierig sein?
Das ist jetzt vielleicht eine philosophische Antwort, aber etwas zu ändern ist immer mit Kosten verbunden. Das soll jetzt nicht ausweichend sein. Aber das, was wir hier im Moment tun oder gestartet haben und weiterhin vorhaben, diese Wende, die wird uns weiterhin was kosten. Und eine der großen Herausforderungen, und ich weiß, ich habe in ein paar Podcast-Folien reingehört, du sagst, das ist der Podcast, wo auch die Lösungen geboten werden. Eine Herausforderung, wo ich jetzt noch keine Lösung mitgebracht habe, ist garantiert, dass wir auch sicherstellen im sozialen Sinn, dass wir auch alle Menschen in dieser Wende mitnehmen. Weil dass ich mir ein Auto leisten kann, dass ich mit einem Auto fahren kann, das ist etwas, was wir da unterwegs jetzt nicht verlieren sollten, im Sinne, dass es nur noch für wenige, die es auch wirklich leisten können, möglich ist. Mobilität ist etwas, was allen zur Verfügung stellen sollte. Und das ist eine riesengroße Herausforderung, dass Mobilität auch weiterhin in Zukunft leistbar bleibt. Das ist eine riesen Herausforderung.
Aber hat man nicht den Vorteil, dass, wenn man sich das anrechnet über den Lebenszyklus, dass die E-Mobilität jetzt schon billiger ist, als wenn man einen Verbrenner fährt, wenn man Instandhaltung, Restwert etc. reinrechnet? Das Tanken ist auch billiger meistens. Also wenn man selber die PV-Anlage am Dach hat, dann spart man jetzt schon Geld.
Das ist richtig. Sehr wenige PKW Käuferinnen und Käufer rechnen nach Lebenszyklus. Die sehen jetzt einfach, weil auch meine Kids das gestern gefragt haben, haben wieder reingesehen, die schauen sich einfach an, was ist mein nächster Listenpreis für ein vergleichbares Auto, was ich jetzt fahre, und sehen, dass es jetzt mal in der Liste einfach teurer ist. Ja? Diese Rechnung zu sagen, okay, über meine gesamte Nutzung von 10, 15 oder mehr Jahren bin ich am Ende des Tages vielleicht günstiger, hilft nicht allen, weil sie einfach die Grundinvestition oder das Geld nicht haben, um jetzt hier den höheren Preis zu zahlen.
Mhm. Gehen wir mal zum Gütertransport. Jeder, der in Österreich schon mal auf einer Autobahn gefahren ist, weiß, wie viele LKWs durch dieses Land fahren. Was tut sich da? Jetzt ist natürlich immer, dann sagen die einen, das muss man alles mit dem Zug machen, kann man schon was machen, aber für vieles braucht es einfach dann die LKWs. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Bei den LKWs ist es so, dass es noch wesentlich stärker auch offen ist, wo dann auch technologisch die Reise hingehen wird. Man sieht jetzt schon, dass für den kleineren Verteilerverkehr, das ist so Paketdienst und Co., man sieht es bei den Postlieferwegen zum Beispiel, dass die auch elektrisch fahren. Das heißt, so die letzte Meile, die Last Mile, also dieser Verteilerverkehr vom Verteilerzentrum bis hin zur Kundin, bis zum Kunden, elektrisch, Haken dran, ja. Gibt es vielleicht noch, nein, aber es ist Haken dran. Dann, wo es noch eine Frage ist, wo sie es hin entwickelt, ist dann, umso weiter die Strecken werden, ist jetzt noch die Frage, wo sich da das Thema hin entwickelt. Ja, weil wenn ich sage, LKW fährt von Rotterdam bis zum Schwarzen Meer, dann ist im Moment einfach so, technologisch, aus technologischer Sicht, ist einfach ein Diesel-LKW einfach noch unschlagbar. Ja? Aus technologischer Sicht, ja. Und hier sieht so aus, aber es ist bis zu einem gewissen Grad noch offen, das Rennen. Hier sieht es aus, dass Wasserstoff oder Brennstoffzelle der Nachfolger sein kann. Es wird sich zeigen, wie schnell das Thema hier auch in die Masse geht, so wie wir vorher sagten mit dem Solar. Wann ist dann auch dieses Thema, dass es auch ausreichend günstig genug ist in der Anschaffung? Bei dem Güterverkehr, bei LKWs, schauen die Frechter sehr wohl auf dieses Thema. TCO, was kostet mich's? Was kostet mich der LKW? Was kostet mich der Kilometer?
Die rechnen besser als die Haushalte.
Die rechnen sehr, sehr genau und sehen sich das an. Und da ist es einfach noch offen. Deswegen offen, weil man auch immer wieder sieht in Europa, dass Hersteller dann auch sagen, okay, sie bringen mal einen vollelektrischen, batterieelektrischen LKW mit rein in ihr Portfolio und dass man die und bieten es am Markt an.
Bevor wir jetzt weitergehen, noch andere Möglichkeiten und Lösungswege. Ich habe oft so das Gefühl, gerade bei meiner Generation, dass viele Leute verzweifeln. Und wenn man jetzt sich die Wahlergebnisse in den USA anschaut, verstehe ich es auch gut. Aber gerade im Nachhaltigkeitsbereich hat sich in den vergangenen Jahren einiges fundamental zum Besseren verändert. Also wenn man sich anschaut, wie sich die Solar- oder Windenergie entwickelt, dann läuft das besser, als sich das eigentlich irgendjemand erträumt hätte. Auch bei Batterien, also die Preise für Batterien sind, ich habe es nicht genau im Kopf, aber in 10 Jahren minus 80-90%, sowas in die Richtung. Und ohne dem geht es nicht, also das braucht man extrem. Bei den E-Autos tut sich sehr viel, Wärmepumpen sind totaler Mainstream. Schon gesagt, in der Kurzstrecke funktionieren LKWs schon mit Batterie. Jetzt gibt es natürlich viele Dinge, die auch nicht so super laufen, aber in Summe habe ich das Gefühl, manchmal, dass man fast ein bisschen zu pessimistisch und negativ auf diese Sache blickt. Das ist jetzt eine sehr philosophische oder persönliche Frage. Hast du das Gefühl auch, du, der da jeden Tag irgendwie drauf schaut, was sich da tut auf der Welt?
Das ist eine gute Frage.
Das ist mein Job.
Ja. Erstens glaube ich, dass wir sehr stark immer das Bedürfnis haben, die Dinge schwarz-weiß zu sehen. Also dass wir sagen, entweder oder, 0 oder 1, diese Seite oder die andere Seite. Und das Leben ist aber bunt und deswegen gibt es auch schon mal recht viele Facetten. Und ja, es tut sich sehr viel in Österreich, in Deutschland, in Europa, auf der Welt in die richtige Richtung. Speziell, wenn man auch nach China schaut, tut sich sehr viel im Energiebereich, es tut sich sehr viel in der Elektromobilität dort, in der Geschwindigkeit, die man auch teilweise nicht für möglich gehalten hat. Dann gibt es aber auch Bereiche, wo es nicht so schnell voranschreitet. Wir haben sicherlich ein Thema, wenn es um das Thema Infrastruktur geht. Da ist sicher noch etwas zu tun an dieser Ecke, wo ein Hochlauf, ein Ausbau schneller sein sollte, sage ich mal.
Magst du konkreter, was meinst du, Infrastruktur?
Infrastruktur, wenn ich an batterieelektrisch denke, das Thema Ladesäulen oder auch beim Wasserstoff dass ausreichend Möglichkeiten für Wasserstoff vorhanden sind. Ja? Also wenn ich jetzt sage...
Transport jetzt, Pipelines zum Beispiel,
oder was meinst du? Ja, oder da Wasserstofftankstellen. Ja? Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Lust dazu und ich kaufe mir morgen einen Brennstoffzellen, einen LKW, also so mit Wasserstoff betrieben, und würde da gern damit nach Italien auf Urlaub fahren, dann komme ich irgendwo ungefähr bis Venedig, ja, zum Beispiel. Südlicher von Venedig ist dann aus mit Wasserstofftankstellen. Also da kann ich dann, weiß ich nicht, geografisch bergab, keine Ahnung, kann ich noch schieben, aber zurück drauf nach Österreich komme ich dann zum Beispiel nicht mehr.
Ja.
Also ich habe auch was Ladeinfrastruktur betrifft, habe ich ja auch ein gewisses Gefälle, wenn man so sagen möchte, dass einfach, umso weiter man nach, was ist das geografisch, links oben kommt, umso besser ist grundsätzlich auch die Ladeinfrastruktur in Europa, aber eben noch nicht überall.
Mhm. Ja. Also da ist die Politik gefordert bei der Infrastruktur. Blickt man noch kurz nach China, das du angesprochen hast. Das heißt ja oft so, was sollen wir da schon tun? In China wird Kohle verbrannt, Ende nie. Stimmt auch, wenn man da die Zahlen angeschaut, die globalen Treibhausgasemissionen waren 2022 37 Milliarden Tonnen CO2, davon 15 Milliarden Kohle, mehr als Öl und mehr als Gas. Und die Hälfte der Kohle wurde in China verbrannt und emittiert. Mit Indien gemeinsam sind es dann zwei Drittel. Und wenn man jetzt sich diese Länder anschaut, also China ist mit Abstand der größte Emittent von CO2, dann nimmt man noch die USA dazu, die EU und Indien, dann hat man schon zwei Drittel der globalen CO2-Emissionen. Manchmal wirkt so, wie soll die ganze Welt das gemeinsam machen? Aber eigentlich, wenn man es ein bisschen überspitzt, kann man sagen, wenn die paar genug machen, die ziehen den Rest mit und dann, ja. Jetzt wissen wir in der EU passiert sehr vieles. In den USA ist unter der Biden-Regierung auch sehr, sehr viel passiert. Und auch die großen Kapitalisten, die früher nur Öl gefordert haben, die bauen jetzt auch Solar- und Windparks. Und hier nehmen wir uns mal mit nach China. Jetzt haben wir gesehen, okay, die Hälfte der Kohleemissionen der Welt passieren in China. Gleichzeitig passiert aber auch extrem viel im erneuerbaren Bereich. Was tut sich da?
China, also was will China? Also nein, was China will, weiß ich vielleicht nicht, das wär jetzt zu anmaßend. China braucht Energie. China möchte einfach dem, was wir in Europa oder was die USA haben, auch an Wohlstand, möchte aufholen. So, vielleicht ist es ein bisschen vereinfacht, aber die wollen aufholen. Und in sehr, sehr vielen Ländern ist jetzt auch dieses Thema Energiebedarf gekoppelt an das Bruttoinlandsprodukt, ja, also GDP. Und es gibt, und das scheint, da gibt's eine Beziehung zueinander. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte mehr Wohlstand in meinem Land, habe ich auch größeren Energiehunger. So, das heißt, was machen die? Die machen das jetzt mal und sie wollen das absichern und sie wollen unabhängig von Importen von außen werden. Das heißt, Kohle haben sie selbst im Land. Das heißt, das ist mal der Startpunkt, das ist die Basis für die, um zu sagen, wir haben Kohle, wir machen jetzt mal Energie mit Kohle und parallel bauen wir die Erneuerbaren aus. Also das so zweigleisig, wenn man so möchte. Dadurch werden sie auch noch länger brauchen, und das haben sie auch so vorgegeben gegenüber Europa oder auch den USA, bis sie vielleicht das Net Zero, also den Nulldurchgang im CO2 schaffen. Sie haben sich selbst das Ziel gesetzt für 2060 und haben noch gesagt, na gut, bis 2030 geben wir uns noch Zeit, um das Ganze zu erhöhen. Ja? Und auf der Schiene sind sie, ob das jetzt... Ist das jetzt gut für unser Gesamtklima oder für den Eisbären, der von der Scholle fällt, weil sie ihm wegschmilzt? Nein, ist es nicht. jetzt rein aus Chinas Sicht, wenn ich sage, ich bin jetzt in China, ist aber verständlich, dass ich sage, ich schaue rüber nach Europa oder in die USA und hätte gern für meine Leute in meinem Land den gleichen Wohlstand wie die. Ne? Und da kommt dann auch diese Thematik rein, dieses Thema, wie viel CO2 habe ich schon früher verursacht? Also im Prinzip ist ja so ein CO2-Ausstoß wie einen Kredit aufnehmen. Das heißt, ich sammle eine Schuld an. Und das Argument der Länder wie China und Indien und vielen anderen ist ja immer dieses, dass wir in Europa und die USA durch die industrielle Revolution schon wesentlich früher angefangen haben, sehr, sehr viel CO2 auszustoßen. Und dass man es eigentlich so rechnen müsste und sagen müsste, wenn wir dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen möchten, müsste man eigentlich in Europa Licht ausmachen, damit eben die anderen gerechterweise hier noch ein bisschen CO2 ausstoßen können, bis sie den Wohlstandslevel erreichen, den wir haben.
Ist ja oft auch so, wenn man drauf blickt, so Entwaldung ist ein großes Thema und dann empören wir uns gerne darüber. Aber wenn man sich anschaut, wie Europa vor 500 Jahren ausgeschaut hat, dann war Österreich auch noch viel mehr Wald oder vor 1000 Jahren. Manche machen es einfach ein bisschen später und jetzt kann man dann gerne mit dem Zeigefinger drauf zeigen. Aber auch wenn man jetzt sagt, okay, China 2060, das ist ja noch total lange dahin, aber man muss trotzdem sagen, jetzt spiele ich wieder den Optimisten, die USA, EU haben Klimaziele, beide glaube ich bis 2050, CO2 oder klimaneutral, China bis 2060, Indien bis 2070. Jetzt sind die Berechnungen vom Climate Action Tracker, wenn sich alle Länder an die Ziele halten, wenn die da einhalten, dann kommen wir Daumen mal Pi auf 1,8 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Jetzt ist das mehr als 1,5 Grad, aber das Pariser Klimaziel ist, möglichst unter 2 Grad zu bleiben. Das heißt, wenn alle ihre Ziele einhalten, dann schaffen wir das. Und ich glaube, jetzt ist noch immer viel. In Österreich haben wir das Ziel 2040. Vielleicht wird es eh mit der nächsten Regierung wieder verworfen, ohne die Grünen. Aber wenn alle ihre Ziele einhalten, mal die Politik da kontrollieren darin, dann können wir es tatsächlich schaffen. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft, die viele Leute noch nicht gehört haben. Aber blickt mal nach Indien weiter. Indien war ja immer ein bisschen verschlafen auch bei den Erneuerbaren. Aber da habe ich in letzter Zeit auch viel gelesen, dass sich da jetzt sehr viel tut.
Ja. Die bauen auch das Thema Solar stark aus. Ähnliches Thema wie in China. Sie wollen unabhängig werden, weil die sehr, sehr hohe Kosten haben, auch für die Ölimporte. Was Indien sehr gut kann, es mag sein, dass sie ab und zu verschlafen wirken, aber was die super gut können, ist, sich Dinge abschauen und dann auch mal Stufen überspringen. Ja, ich glaube, das englische Wort ist Leapfrog oder so ähnlich. Die sagen dann auch mal, haben wir uns angesehen, das überspringen wir gleich und springen eine Stufe höher. Ja. Und das überrascht dann oft mal auch.
Um das kurz runterzubrechen, das klassische Beispiel von Leapfrogging ist, dass wenn man jetzt noch kein Telefon hat und man baut eins, dann baut man jetzt keine Festnetzinfrastruktur, sondern dann kann man das alles mit Mobiltelefonie machen.
Genau.
Spart man sich diesen Schritt, den wir viel Geld ausgeben müssen, um das alles umzubauen, die bauen es gleich auf die fortgeschrittene Variante.
Genau. Also man sieht es speziell, hat es man schon in der Vergangenheit gesehen, da gibt es das Thema der Abgasgesetzgebung, das heißt, wie sauber müssen meine Fahrzeuge in Zukunft sein aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, und man hat es dort schon immer gesehen, dass die gleich immer auf das nächste Ziel gesprungen sind, um Dinge zu überspringen und sich dann wesentlich herausforderndere Ziele auch gesetzt haben manchmal als Regionen und Länder, die das langsam angegangen sind. Ja.
Martin, jetzt werfen wir den Blick wieder zurück nach Europa. Wir haben schon geredet, also global gibt es natürlich genügend Probleme, aber vieles geht auch in eine gute Richtung. Wir haben schon gesehen, viele Lösungen sind schon da. Wärmepumpen, E-Autos, Solarenergie, Kurzstrecke, LKW mit Batterie, Langstrecke vielleicht mit Wasserstoff, schauen wir mal. Blicken wir ein bisschen weiter. Jetzt ist für einen globalen Gütertransport, also wenn wir jetzt irgendwo einkaufen gehen, blickt man nicht drauf, wie ist das jetzt dahergekommen, aber ist auch neben den LKWs, ist auch die Schifffahrt extrem wichtig. Also die Mikrofone, in die ich jetzt reinrede, sind mit ziemlicher Sicherheit mit dem Schiff nach Österreich transportiert worden. Was gibt es für, jetzt ist ja das eine der schmutzigsten Arten, Energie zu verbrauchen, wenn oft einfach nur Schweröl verbrannt wird, mit enormen Abgasen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Tut sich da schon was Richtung Erneuerbare?
Auf jeden Fall. Ich muss jetzt auch wieder unterscheiden, wenn ich sage Schifffahrt, ist das ähnlich wie auf der Straße? Ist ja Schifffahrt nicht gleich Schifffahrt, ja? Ich kann mit meinem Schiff am Bodensee fahren, ich kann mit meinem Schiff als Fähre zwischen Dänemark und Schweden hin und her fahren oder ich kann mit dem Containerschiff von Rotterdam nach Singapur fahren. Ne? Ist alles Schiff, aber völlig auch alles im Wasser, ja. Aber ansonsten total unterschiedliche Anwendungen. Ja? Und ähnlich wie auf der Straße für kürzere Strecken. Oder wenn ich mal, und da gibt es auch schon einige Häfen, die diese Vorgaben machen, wenn ich mal aus dem Hafen rausfahren möchte, so ein Stück weit, ist durchaus das Thema elektrisch schon da. Für größere Strecken, also Stichwort Containerschiff Rotterdam nach Singapur, muss ich auf jeden Fall noch eine Zeit lang hier auf Kraftstoffe zugreifen, die entweder E-Fuels sind in irgendeiner Form oder vielleicht unterstützt durch Brennstoffzelle, Wasserstoff einsetzen.
Und im Flugverkehr haben wir schon geredet, da werden wir irgendwann, wenn das ökonomisch ist oder man vielleicht Kerosin endlich gescheit besteuern, mit E-Fuels fliegen großteils.
Ja, kann sein. Dazwischen wird aber wahrscheinlich noch der Zwischenschritt der Biokraftstoffe sein. Also das, was auch jetzt oft durch die Medien geht mit Sustainable Aviation Fuels, wie es im Englischen heißt, also nachhaltige Flugtreibstoffe, dass ich es rausbekomme, das sind im Moment in der Regel alles Lösungen, die in irgendeiner Form Biokraftstoffe sind. Ja.
Und das ist dann jetzt manchmal das Billigste, ist so Altspeiseöl zum Beispiel. Was kann das noch sein, Biokraftstoffe?
Ja. Oder Abfälle vom Feld, weil man bei Biokraftstoffen sich auch weiterentwickelt. Am Beginn der Biokraftstoffe, man kennt das noch, man sagt, das Stichwort Rapsöl, dass man sagt, man die Biokraftstoffe der ersten Generation verwenden dann wirklich auch die Frucht, wie man sagt. Dort hat man aber dann die Diskussion Tank oder Teller. Das heißt, nehme ich jemanden ein Essen weg, weil ich Kraftstoff draus mache? Und die Kraftstoffe jetzt der zweiten Generation, die Biokraftstoffe der zweiten Generation, werden aber in der Regel aus Abfällen gemacht. Und das kann verschieden sein. Das kann Altspeiseöl sein, das können Holzabfälle sein oder eben einfach die Abfälle, die ich, wenn ich die Früchte vom Feld eingesammelt habe, dass ich sage, ein Stroh oder ein ähnlicher Abfall, dass ich aus dem dann Kraftstoffe mache. Genau. Mhm. Und das ist sowohl auch für Straßenlösungen, aber eben auch für die Luftfahrt jetzt sicher ein sinnvoller Zwischenschritt, weil das habe ich schon und da sind wir auch beim Kraftstoff technologisch schon so weit und auch in den Mengen, dass das Schritt für Schritt was werden kann. Ja. Mhm.
Wie denkst du darüber nach? Weil wenn man uns jetzt zuhört, könnte man sich denken, okay, na gut, die feinen Ingenieure, die Gescheiten, haben sich eh schon Lösungen für alles überlegt. Passt, dann ist das eh erledigt. Gibt ja dann noch viel, kann da auch drüber reden, okay, wie steuert man Mobilität? Kann man vielleicht auch, gibt es einen Bus, in den ich steigen kann, zum Beispiel, oder andere? Also was braucht es noch außer schlaue technische Lösungen?
Also an einigen Ecken fehlt uns noch die Masse. Sowohl bei den Kraftstoffen als auch beim Ausbau einer Ladeinfrastruktur, aber auch bei Elektromobilität. Also es fehlt uns die Masse, und in jedem Bereich brauche ich unterschiedliche Strategien, um das vielleicht in die Masse zu bringen. Vielleicht weiß ich es auch in manchen Bereichen noch nicht. Was kann ich da tun, um jetzt das groß industriell vielleicht herzustellen, oder wie kann ich jetzt, wie wir bei der Elektromobilität das Thema haben, wie kommt es jetzt dazu, dass jetzt noch wesentlich schneller, wesentlich mehr Elektrofahrzeuge in den Markt kommen? Ja? Also unser Thema ist noch, wie komme ich in die Masse?
Weil früher war es ja auch so, wenn man sich eine PV-Anlage aufs Dach gebaut hat, dann waren das vor 20 Jahren die Ökos. Da hat man dann gesehen, wo sind die grünen Wähler im Dorf. Die haben eine PV-Anlage am Dach. Und das ist dann auch von der Politik gefördert worden, weil man gewusst hat, okay, man weiß circa, je mehr man produziert, desto billiger wird es, wie du sagst. Das kennt ja jeder, wenn man ein Designerstück kauft, eine Couch, die ist nur einmal produziert worden, zahlt man vielleicht 50.000 Euro dafür, und wenn man sich eine kauft, die 1 Million Mal produziert wurde, dann zahlt man vielleicht 400 Euro. Und so funktioniert es ja dort auch. Dann ist sehr viel gefördert worden, um das zu überbrücken. Brücken, weil man wusste, irgendwann quasi übernimmt der Markt von selber. Passiert jetzt schon in der Photovoltaik, in der Solarenergie, in anderen Bereichen. Ist dann die Lösung Förderungen, oder wie kann man das anschieben?
Förderungen ist immer eine Möglichkeit. Es ist nicht ganz einfach vorauszusagen, wie lange muss ich diese Förderungen auch tun und machen, weil die muss ich ja als Land, als Regierung auch in irgendeiner Form wo einplanen. Und leider sieht man es eben auch immer wieder, dass dann eine Förderung ausläuft, weil man gehofft hat, dass es dann schon, dass der Markt, die Masse schon anspringt, und es aber eben noch nicht so weit ist. Ja.
Wo war das der Fall?
Ich meine, wenn wir jetzt in Europa die Elektromobilität auch teilweise ansehen, sieht man in manchen Ländern eine Abhängigkeit zur Förderung. Wenn eine Förderung ausläuft, kann sein, muss nicht sein, aber kann sein, dass dann die Verkäufe zurückgehen. Dann muss man sehen, was man tut. Muss man dann noch warten? Muss man sehen, dass die Technologie vielleicht doch in irgendeiner Form günstiger hergestellt werden kann, um dann diesen Abstand, dieses Gap hier auch schließen zu können.
Gibt es sonst Dinge, wo du dir denkst, das sollten mehr Menschen wissen, dass sich das verändert, gebessert, verschlechtert hat, oder dass da Baustellen gibt?
Ich meine, dass wir oft einfach die Dinge, die sich verbessert haben, so wie du sagst, vielleicht auch nicht so sehen. Ja? Also wir sind jetzt hier im Großraum Graz. Wenn ich das nicht sagen darf, dann musst du es eben nachher rausschneiden. Und im Grazer Raum hatten wir eine gute Zeit lang wirklich ein Thema mit so Feinstaub. So im Winter vor allem ist so ein Becken, und da war ein Thema. Ja? Und jetzt sind aber über die Zeit einfach durch verschiedene Maßnahmen diese Werte immer weiter gesunken. Das war ein Thema mit Hausbrand, das heißt, wenn jemand seinen Kachelofen einheizt und solche Dinge im großen Stil. Und sowas hat sich zum Beispiel absolut verbessert. Ja. Und sicherlich müssen wir auch noch ein Stück weit, auch bei der Elektromobilität, da kommen einfach immer wieder Dinge dazu, die es dann auch einfacher machen, ne? Auch den Zugang dazu. Ne? Weil auch wenn ich jetzt sage, ich habe das schon mal gemacht, oder ich habe es schon mal öfter gemacht, so mit Ladekabel aus dem Kofferraum bei Eis und Schnee und anstecken an Ladesäule. Wenn man es gewohnt ist, dass ich zur Tankstelle fahre, wo mein Kabel, also meine für meinen Energieträger schon da ist, dann ist das eine Umstellung. Ne?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Jetzt, wenn man, du arbeitest für einen großen Konzern und wichtigen Arbeitgeber in Österreich. Jetzt ist ja, wenn ich mit Freunden spreche, die zum Beispiel Mechaniker gelernt haben, ist oft die Sorge groß, okay, wir haben uns eingestellt auf eine bestimmte Art zu wirtschaften, auf eine bestimmte Art zur Mobilität, damit kennen wir uns aus und da sind wir stark in Österreich, da exportieren wir viel, davon hängt unser Wohlstand ab. Wie stehen wir denn da, um von diesem Wandel, der hoffentlich auch noch mehr Tempo aufnimmt und der großteils eigentlich auch nicht aufhaltbar ist. Also suchen sich ja nicht nur ein paar Grüne aus, dass wir das machen, sondern das sind ja auch einfach marktwirtschaftliche Entwicklungen, die da passieren. Wie stehen wir denn in Österreich da wirtschaftlich, um das auch zu nutzen?
Was meinst du da genau damit?
Naja, da wir produzieren jetzt teilweise Autoteile für Verbrenner und wenn es weniger Verbrenner gibt, dann braucht man weniger dieser Teile und Elektroautos funktionieren anders und diverse Branchen verändern sich gerade durch die Energiewende und da gehört man entweder zu den Gewinnern oder man wird abgehängt und verliert dann auch Jobs. Das meine ich, wie da die wirtschaftliche, also muss man sich sorgen, dass Österreich da wirtschaftlich Probleme bekommt durch die Energiewende oder ist das mehr eine Chance, die neue Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen kann?
Ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen. Was sicherlich eine Herausforderung ist, auch frühzeitig schon in der Ausbildung rauszufinden, was die nächsten 10, 15, 20 Jahre gebraucht wird. Die Herausforderung war bis zu einem, die ist vielleicht jetzt, die Veränderung ist vielleicht jetzt schneller, aber der Bedarf, dass man sich überlegt, was mache ich in Zukunft und eine Veränderung auch mitmachen zu können oder auch zu müssen, die war schon immer da. Wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, an meine Ausbildung, ich komme so ein bisschen aus dem Softwarebereich, die Programmiersprache, die ich damals gelernt habe, jetzt will ich gar nicht sagen, wie lange das schon her ist, aber die Programmiersprache, die findest du jetzt nicht mehr, ja? Die ist einfach weg. Ja? Und das ist aber in vielen Bereichen so. Ne? Ich glaube, was Österreich hilft und auch ausmacht, ist sicherlich, dass wir sagen, wir sind auch gut in Technologien und können auch diese Technologien nutzen, um auch zu exportieren. Worin wir sicher nicht gut sind, ist, wir sind kein Billiglohnland, ne? Das sind wir einfach nicht. Ja? Aber wir müssen einfach in Zukunft auch weiterhin auf Technologie setzen und das fängt schon sehr, sehr früh an, dass es jetzt auch verschiedene Initiativen gibt, zu sagen, man bewirbt und unterstützt auch, dass sich junge Menschen, Schüler, Studenten auch in diese Richtung entwickeln. Dass sie sagen, dieses Thema MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, dass dieses Thema auch super stark und super früh gefördert wird. Ja, da gibt es MINT-Programme, wir von der AVL sind auch in einigen drinnen, wo wir dann an Schulen gehen und bei diesen Schulen dann auch dieses Thema bewerben und vorstellen, was wir machen, auch im Unternehmen, in den verschiedenen Jobs, um die jungen Menschen auch in diese Richtung zu bringen. Ja. Wir sind mit sehr vielen Universitäten auch in Kontakt und im Austausch und sehr viele melden uns zurück, dass speziell in den technischen Studiengängen es einen Rückgang in den Studien, in den Studentenzahlen gibt. Mhm. Ja. Also es scheint so zu sein, das kann ich jetzt nicht mit Statistiken hinterlegen, aber dass das weniger interessant ist aus irgendwelchen Gründen. Aber genau das hilft uns in Zukunft und sichert auch in Zukunft ab, dass wir technologisch auf einem guten Stand sind, um auch in Österreich auch weiterhin unseren Wohlstand zu erhalten.
Jetzt hören uns viele tausend Leute zu. Gibt es noch etwas, was du ihnen mitgeben möchtest in puncto Nachhaltigkeit, außer dass sie MINT-Fächer wählen sollen auf der Uni?
Vielleicht sind ja ein, zwei drunter, die nicht mehr studieren oder diese Möglichkeit nicht mehr so haben. Ich glaube, was ich mitgeben möchte, ist, dass wir das Thema gemeinsam angehen sollten. Und dass es einfach ein Prozess ist und eine Zeit braucht. Ja. Das hat auch, das ist schon eine Zeit lang her, bis wir in Österreich Mülltrennung wirklich eingeführt haben und in jeden Kopf drinnen ist, hat es eine Zeit lang gebraucht. Und auch hier bei dieser Energiewende oder dieser Umstellung in eine nachhaltige Zukunft wird es einfach eine Zeit dauern. Ja. Und dann ist es irgendwann drinnen. Ja. Weil wenn ich jetzt irgendwo bin und auch im Ausland auf einer Dienstreise oder ähnliches und ich habe dort nur einen Mülleimer zur Verfügung, um mein Papier und meine Bananenschale reinzutun, ich tue mir richtig schwer, das zu tun. Ja. Und ich hoffe, und das ist mein Wunsch, dass wir das ähnlich auch mit der Nachhaltigkeit und mit dieser Energiewende hinbekommen, dass ich sage, okay, es kommt mit der Zeit, geht das so tief in uns rein, dass wir sagen, es ist ganz natürlich für jeden einfach nachhaltige Dinge in seinem täglichen Leben zu tun. Mhm.
Lieber Martin, danke für deine Zeit.
Danke, Andreas.